SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Unionskanzlerkandidat Merz und sein Vorgehen in der Migrationspolitik, das ist seit gut einer Woche ein Aufregerthema. Seit der mit Hilfe der AfD beschafften Bundestagsmehrheit am Mittwoch vergangener Woche gibt es immer wieder Demos. Nun hat Merz deutlich gemacht, er will trotz dieser Demonstrationen bei seinem Kurs in der Migrationspolitik bleiben. Das hat er den Funke-Medien gesagt. Lisa Reister.
Ich nehme das ernst, aber als letzte verbliebene Volkspartei lassen wir uns durch Demonstranten nicht von unserem Kurs abbringen, sagte Merz in dem Interview. Die große Mehrheit der Deutschen halte den Unionskurs für richtig. Merz hatte letzte Woche im Bundestag in Kauf genommen, dass sein Fünf-Punkte-Plan zur Migration mithilfe der AfD eine Mehrheit bekommt. Aus Protest gegen das Vorgehen waren am Wochenende hunderttausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. SPD und Grüne werfen der Union Tabubruch vor. Auf dem CDU-Parteitag hat Merz noch einmal betont, dass seine Partei nie mit der AfD zusammenarbeiten werde.
Die Vorschläge von US-Präsident Trump zur Zukunft des Gazastreifens stoßen auf viel Ablehnung. Nach etlichen Staaten aus der arabischen Welt hat sich nun auch die Europäische Union entsprechend geäußert. Die Außenbeauftragte Kallas teilte mit, die EU halte weiter eine Zwei-Staaten-Lösung für den einzig gangbaren Weg zu einem dauerhaften Frieden in Nahost. Aus Brüssel, Thomas Spickhofen.
Wir haben die Kommentare von Präsident Trump zur Kenntnis genommen, hieß es am späten Abend aus dem Büro von Kaya Kallas. Gaza sei ein integraler Teil eines zukünftigen Palästinenserstaates. Einhellige Ablehnung für Trumps Vorstoß gab es aus mehreren europäischen Hauptstädten. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock nannte den Vorschlag, die palästinensische Bevölkerung des Gazastreifens in andere Länder zu bringen, inakzeptabel und völkerrechtswidrig. Ein französischer Regierungssprecher nannte das eine Zwangsvertreibung, die Paris ablehne. Und der britische Premier Keir Starmer sagte, die Palästinenser müssten nach Hause zurückkehren und wieder aufbauen dürfen. Die EU ist auf verschiedenen Ebenen engagiert in der Krisenregion. Sie liefert Hilfsgüter, Lebensmittel und medizinische Versorgung. Seit der vergangenen Woche beteiligt sie sich auch wieder am Schutz des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Der politische Einfluss der EU gilt jedoch als relativ gering.
Die Temperatur auf der Erde folgt einem besorgniserregenden Trend und der setzt sich fort. Nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus war der vergangene Monat der wärmste Januar seit Beginn der Aufzeichnungen. Die weltweite Durchschnittstemperatur lag 1,75 Grad über dem Niveau vor der Industrialisierung. Aus Brüssel berichtet Jakob Mayer.
In Europa lagen die Temperaturen am stärksten im Süden und Osten über dem Durchschnitt. Außerhalb Europas war der Januar in Kanada, Alaska und Sibirien überdurchschnittlich warm. Die zuständige Direktorin beim EU-Wetterdienst Samantha Burgess nennt den Januar 2025 einen weiteren überraschenden Monat, der an die Rekordtemperaturen der vergangenen zwei Jahre anknüpfe. 2024 war nach Erkenntnissen der Behörde das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Außerdem das erste, in dem die weltweite Durchschnittstemperatur um mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau lag. In Paris hat die Staatengemeinschaft 2015 vereinbart, die Erderwärmung möglichst unter 1,5 Grad zu halten. Dieses Ziel ist laut Copernicus trotz der Rekordwerte noch erreichbar, weil die Vorgaben für einen längeren Zeitraum gelten.
Der ADAC hat seine Staubilanz für 2024 vorgelegt und sie fällt für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sehr unterschiedlich aus. Während die Staubelastung auf baden-württembergischen Autobahnen im vergangenen Jahr deutlich zugenommen hat, wurde sie auf rheinland-pfälzischen weniger. Aus der SWR Wirtschaftsredaktion Marcel Fehr.
Fast 50.000 Stunden Stau gab es laut ADAC im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg. Das sind 15% mehr als im Jahr davor. Würde man alle Staus zusammenlegen, könnte man damit ungefähr 2,5-mal die Welt umrunden. Damit ist Baden-Württemberg in Deutschland auf Platz 3 der staureichsten Bundesländer. Die größten Stauursachen sind laut ADAC mehr Verkehr bei gleichzeitig mehr Baustellen. Außerdem ist Baden-Württemberg als Transit- und Urlaubsregion vor allem in den Ferien stark belastet. Entspannter sieht es da in Rheinland-Pfalz aus. Gut 16.000 Stunden Stau gab es da laut ADAC im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 11%. Und auch im Bundesdurchschnitt ist Rheinland-Pfalz eine Ausnahme. Denn insgesamt gab es deutlich mehr Staus und stockenden Verkehr auf Deutschlands Autobahnen. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Der statistisch beste Tag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, um nicht lange im Stau zu stehen, ist der Montag. Vermeiden sollte man den Donnerstag, der ist am schlechtesten.
In Frankreich hat die linke Opposition gleich zweimal versucht, die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Bayrou zu stürzen. Beide Male ohne Erfolg. Das Mitte-Rechts-Bündnis hat auch das zweite Misstrauensvotum am Abend überstanden. In beiden Fällen ging es um den Haushalt für dieses Jahr. Aus Paris berichtet Julia Borutta.
Die Kuh ist erstmal vom Eis. Beide Misstrauensvoten scheiterten deutlich. Angestrengt hatte sie ein Bündnis aus Linkspartei, Grünen und Kommunisten. Lange war offen geblieben, ob auch weite Teile der Sozialisten die Anträge mittragen würden. Doch die allermeisten sozialistischen Abgeordneten sind ihrer Fraktionsführung gefolgt. Man wolle nicht noch mehr Chaos in die ohnehin schon instabile politische Lage bringen, hieß es im Vorfeld. Auch der rechtsradikale Rassemblement National hat sich entschieden, Bayrous Regierung vorerst im Amt zu lassen und sie nicht wie die Vorgängerregierung Barnier gemeinsam mit den Linken binnen weniger Wochen zu stürzen. Seit Präsident Macron im Sommer die Nationalversammlung Hals über Kopf aufgelöst und sein Lager die anschließenden Neuwahlen verloren hat, kämpft Frankreich mit einer politischen Krise, die von einer wirtschaftlichen Krise befeuert wird. Das Land ist hoch verschuldet, deshalb musste Premier Bayrou einen umstrittenen Sparhaushalt auflegen.
In den USA hat es vor wenigen Stunden einen weiteren Unfall mit einem Passagierflugzeug gegeben. Am internationalen Flughafen von Seattle ist eine gelandete Maschine beim Rollen mit dem Flügel in ein am Terminal stehendes Flugzeug gekracht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Aber nach den beiden tödlichen Flugzeugunglücken vor kurzem war dieser Vorfall in den USA trotzdem großes Thema. Zum Sport. Der Favorit wankte, aber er fiel nicht. Im DFB-Pokal ist nach dem VfB Stuttgart am Abend auch Titelverteidiger Bayer Leverkusen ins Halbfinale eingezogen. Gegen den Zweitligisten Köln lag die Werkself aus Leverkusen aber lange zurück. Armin Lehmann berichtet.
Es war ein typischer Pokalfight. Der kleine David Köln ärgerte den großen Goliath Leverkusen. Doch entgegen der uralten Geschichte siegte dieses Mal der Favorit. 2:0 führte der FC kurz nach der Pause. Schick erzielte den Anschlusstreffer für die Werkself und dann traf er in der 7. Minute der Nachspielzeit zum viel umjubelten Ausgleich. Verlängerung. Und in der sorgte Boniface für das 3:2 und schoss damit die Werkself erneut ins Halbfinale, während starke Kölner enttäuscht nach Hause fuhren.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wird's ein Wolkentag. Dazu gibt's regional leichten Schneefall, und zwar in der Eifel, im Westerwald, im Schwarzwald und auf der Alb. Ansonsten kann's mal ein bisschen regnen. Es ist feuchtkalt bei minus einem Grad im Schwarzwald und bis 5 Grad in der Vorderpfalz. Der Nordostwind weht lebhaft und dadurch fühlt sich alles noch mal etwas kälter an.
SWR aktuell. Hintergrund.
In Berlin hat sich bis Anfang dieser Woche die Modebranche zur Fashion Week getroffen. Und in vielen Modegeschäften warten gerade im Schlussverkauf kräftige Rabatte auf die Kunden. Wir schauen diese Woche genauer auf das Thema Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig ist die Modebranche im Jahr 2025 wirklich? Und wer kann sich nachhaltige Kleidung leisten? Eine Möglichkeit wäre ja, Kleidung selber machen. Zum Beispiel stricken. Anleitungen dafür gibt's im Netz genug. Aber lohnt sich das und ist das wirklich nachhaltiger und billiger als fertig gekauftes? Darüber habe ich mit der Strickdesignerin Tanja Steinbach gesprochen, bekannt auch aus der SWR-Fernsehsendung Kaffee oder Tee. Frau Steinbach, fangen wir mal ganz praktisch an. Sind Socken ein gutes Anfängerprojekt?
Also Socken ist ein gutes Anfängerprojekt, weil es einfach überschaubar ist von der Größe. Man muss natürlich mit dem Nadelspiel arbeiten, also mit 4 Nadeln plus die 5. zum Stricken. Gibt aber auch mittlerweile von diversen Nadelherstellern da Hilfsmittel, damit es einfacher geht, weil 5 Stricknadeln, da muss man natürlich schon ein bisschen damit kämpfen. Generell würde ich sagen, ist was Flachgestricktes, also wie ein Schal oder auch ein Pullunder oder irgendwas, was in der Reihe gestrickt wird, erstmal einfacher.
Also einfach mal anfangen, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Strategie. Aber wie bei jedem Hobby ist der Anfang natürlich schwer. Wie mache ich es denn am besten, dass ich nicht nach einer Stunde dann alles frustriert in die Ecke schmeiße, die 5 Nadeln?
Ja, wie heißt so schön, Übung macht den Meister. Also ich würde in jedem Fall erstmal mit einer kleinen Probe anfangen. Am Anfang hat man auch noch nicht so das Gefühl, dann sind die Maschen ein bisschen größer und kleiner und dann hat man eigentlich schon in der Maschenprobe schon mal so ein Gefühl dafür. Und es ist wirklich schnell gestrickt. Eine Maschenprobe ist normal so mindestens 12x12 cm groß. Das ist überschaubar und das würde ich wirklich jedem empfehlen, auch einem Anfänger.
Also das heißt, einfach mal eine bestimmte Anzahl von Maschen stricken, um mal zu gucken, genau, wie groß das dann ausfällt.
Wie groß es wird, genau, dann, damit bestimmt man auch die richtige Nadelstärke. Und das sind ganz viele Sachen, kann man eigentlich aus der Maschenprobe rauslesen. Und eben, man übt schon die ersten Stiche und bekommt eine kleine Routine.
Dann kommen wir jetzt mal zum Thema Nachhaltigkeit. Worauf muss ich denn besonders achten, wenn ich nachhaltig stricken möchte?
Das fängt an im Prinzip mit der Garnauswahl. Also woher beziehe ich meine Wolle? Ist es was Regionales? Es gibt ja sogar regionale Schafe, die leider aber nur in einer geringen Menge, sage ich mal, geerntet werden. Aber man kann da schon relativ viel nachschauen oder nachlesen, wo kommt meine Wolle her. Es gibt auch GOTS, also so ein Label wie Bio, sage ich mal, für wie ein Herstellungsprozess ist für die Wolle. Aber generell würde ich einfach sagen, per se ist Stricken schon sehr nachhaltig, weil man einfach, also ein selber gemachtes Kleidungsstück ganz anders wertschätzt. Das ist einfach diese Slow Fashion und nicht so das, was man irgendwie vielleicht im Discounter mal schnell mitnimmt für ein kleines Geld.
Ja. Für viele ist ja auch der Preis ein Argument. Mhm. Und man könnte ja denken, selber machen ist billiger. Stimmt das auch?
Nicht unbedingt. Also das liegt auch hier wieder an der Qualität der Wolle. Es ist, wenn man hochwertiges Produkt kauft, ist es natürlich auch entsprechend teuer. Also es liegt an der Materialwahl, wie teuer das ist. Aber ich sage immer, es muss auch Spaß machen, mit dem Garn zu stricken.
Also insgesamt sollte beim Selbermachen schon der Spaß an der Sache im Vordergrund stehen und Nachhaltigkeit und Geldersparnis mögliche sind dann eher willkommene Nebeneffekte.
Ja, also es ist ein Hobby. Man muss es vielleicht auch so sehen. Es ist ein Hobby, so wie ich vielleicht auch was male oder na, das sind ja auch Farben kosten auch Geld oder Bücher lese. Also das sind so Sachen. Es ist ja auch ein Zeitvertreib und es ist ein durchaus sinnvoller Zeitvertreib, weil man natürlich auch mental enorm gut abschalten kann dabei.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Bundesgerichtshof verhandelt heute über den Fall der mutmaßlichen Linksextremistin Lina E. Sie war im Mai 2023 vom Oberlandesgericht Dresden wegen gewalttätiger Angriffe auf Rechtsextreme zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt worden. Aus unserer Rechtsredaktion Alena Lagmöller.
Der Vorwurf? Gemeinsam mit anderen aus der linksautonomen Szene habe sie eine kriminelle Vereinigung gebildet. Zwischen 2018 und 2020 habe die Gruppe ostdeutsche Rechtsextremisten überfallen und zusammengeschlagen. Lina E.'s Verteidiger legten Revision gegen das Urteil ein. Sie kritisieren, das Urteil beruhe nicht auf Beweisen, sondern auf Hypothesen. Eine Beteiligung an den Überfällen sei der Studentin nicht mit der nötigen Gewissheit nachgewiesen worden. Auch die Bundesanwaltschaft ist mit dem Urteil nicht einverstanden. Sie hatte 8 Jahre Haft für Lina E. gefordert.
Um einen Angriff auf mutmaßliche Rechtsextremisten geht's heute auch in einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter entscheiden über den Fall Maja. Maja ist non-binär und wurde an Ungarn ausgeliefert. Die Angriffe sollen sich in Ungarns Hauptstadt Budapest ereignet haben. In Kanada beginnt am Abend unserer Zeit die Weltmeisterschaft der Rennrodler. Traditionell hat die deutsche Mannschaft dabei gute Medaillenchancen. Die erste Gelegenheit: die Premiere der Mixed-Wettbewerbe. Heute starten zuerst die Doppelsitzer, danach die Einsitzer. Bei der Ski-WM in Österreich steht die erste Einzelentscheidung an. Beim Super-G der Frauen in Saalbach-Hinterglemm will Emma Eicher aus dem deutschen Team um die vorderen Plätze mitfahren. Thomas Kattenbeck.
Die 21-Jährige mag langgezogene Kurven und dass ihr der WM-Hang liegt, das hat sie im Training bereits gezeigt. Die Favoritinnen kommen sicher aus anderen Nationen. Lara Gutberami, die 33-jährige Speedqueen aus der Schweiz, und die Italienerin Federica Brignone, die waren zuletzt die stärksten Super-G-Fahrerinnen. Auf dem WM-Hang in Saalbach, das sagen viele Experten, sind Überraschungssiegerinnen aber durchaus denkbar.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wer noch nicht weiß, wo er oder sie am 23. Februar die Kreuzchen auf den Bundestagswahlzetteln machen soll, bekommt heute eine weitere Entscheidungshilfe an die Hand. Denn am Vormittag geht ein immer wieder beliebtes Online-Tool an den Start, der Wahl-O-Mat. Alles, was Sie darüber wissen sollten, hat jetzt unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann für Sie.
Punkt 11.30 Uhr. Fragen Sie nicht, warum ausgerechnet 11.30 Uhr. Wahrscheinlich zählt jede Minute in dieser kurzen Vorwahlphase. Jedenfalls um 11.30 Uhr startet der Wahl-O-Mat. Eigentlich ist das schon ein Klassiker. Mit dem Online-Tool kann man die Positionen der Parteien zu bestimmten Themen vergleichen. Man kann sich auf bestimmte Parteien konzentrieren und Fragen gewichten oder überspringen. Und am Ende kommt irgendwas Lustiges heraus, was man auf gar keinen Fall wählen wollte. Egal. So nebenbei bekommt man jedenfalls mit, wofür die Parteien stehen. Ob sie das auch umsetzen, was sie so vorhaben, das will übrigens ein neues Portal checken, der Realomat. Und inzwischen können sie auch Bots oder KI zur Hilfe nehmen, um zu einer Wahlentscheidung zu kommen. Toll, oder? Nur wählen gehen müssen sie immer noch selbst. Und am Ende auch das aushalten, was dabei herauskommt, den Koalomat, den hat nämlich leider noch niemand erfunden.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.